Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Heute mit Jana.
Hey, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute Conny Kirsten zu Gast. Sie ist Resilienzcoach und FASD-Fachkraft und bietet für beide Themenfelder Beratungen, Coachings und Workshops an. Herzlich willkommen, liebe Conny, und vielen Dank, dass du heute Zeit hast.
Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Ich bin sehr gespannt. Liebe Conny, magst du erstmal ein paar kurze Sätze über dich erzählen? Und vor allem würde mich natürlich auch interessieren, wie es dazu kam, dass du Resilienzberaterin geworden bist.
Ja, kurze Sätze. Das ist tatsächlich eine sehr lange Geschichte, aber in Kurzfassung ist es ein sehr persönliches Ereignis gewesen. Vor 7 Jahren ist mein Mann verstorben und dann war ich quasi alleinerziehende Mutter von 3 Kindern, von jetzt auf gleich inklusive einem Mädchen, Pflegekind mit FASD. So, da ist der Zusammenhang. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir so mitgenommen, wie wir waren, aber einen ganz eigenen Umgang damit gefunden haben. Und als ich irgendwann zufällig über den Begriff Resilienz stolperte, war mir klar, dass das, was wir als Familie für uns herausgefunden haben, was uns hilft, in der Wissenschaft unter dem Begriff Resilienz gefasst wird. Den kannte ich zwar schon vorher als Pädagogin, aber so wurde das für mich nochmal klarer. Und dann habe ich mich entschieden, das ein bisschen auch zu meinem nebenberuflichen Job in der Zeit dann dazu machen. Und parallel entwickelte sich dann auch immer mehr im Bereich FASD ganz viel, weil meine Pflegetochter von Geburt an die Diagnose hatte. Und je älter sie wurde, desto weniger Verständnis hatten wir in der Umwelt. Und so habe ich dann den Schritt gewagt und meinen alten Job an der Uni gekündigt in einem ganz anderen Bereich. Und sowohl nebenberuflich über die Fortbildungen als auch hauptberuflich mit einer FASD-Beratungsstelle für ganz Mecklenburg-Vorpommern losgelegt.
Wow. Und dann gehen wir doch gleich mal ins Thema rein. Natürlich FASD liegt mir persönlich auch am Herzen, das Thema. Meine Mutter hat ja selbst auch Alkohol getrunken in der Schwangerschaft. Ich habe Gott sei Dank, wenn überhaupt, nur sehr, sehr wenig Beeinträchtigungen dadurch bekommen. Wie auch immer, das ist, finde ich, immer noch ein Wunder. Aber erklär uns doch gerne mal bitte, was genau FASD eigentlich ist und wie sich das auch äußert.
Also früher hieß das Alkoholembryopathie. Das kennen auch noch, ich sag mal so, die älteren PädagogInnen, die haben das auch noch in ihren Ausbildungs- und Studiengängen gelernt. Wir sagen jetzt international FASD, Fetal Alcohol Spectrum Disorder, fetale Alkoholspektrumstörung, weil wenn Alkohol in der Schwangerschaft konsumiert wird und wenn dieser sich negativ auf das Ungeborene auswirkt, was, wie du schon sagst, nicht immer der Fall ist, dann entsteht ein ganz breites Spektrum an Störungsbildern. Da hat jeder so seine eigene Ausprägung davon. Wir haben 428 verschiedene Anzeichen, Symptome, Komorbiditäten, die FASD sein können. Und insofern sprechen wir davon, es ist immer eine hirnorganische Schädigung, die nicht sichtbar ist. Also wir können nicht in den Kopf reingucken. Das macht FASD auch so schwierig. Ja, es gibt auch natürlich einzelne Menschen mit FASD, die schwere körperliche Schädigungen davon tragen. Also es ist wirklich von bis eine Spektrumstörung, alles möglich. Und es gibt andere, die haben dann vielleicht, und das bitte nicht falsch verstehen, aber nur eine Leserechtschreibschwäche, ADHS-Symptomatik oder sowas. Also die Belastung kann natürlich da auch sehr hoch sein. Sehr unterschiedlich ausgeprägt ist das Störungsbild oder diese Form der unsichtbaren Behinderung.
Da kommen jetzt gleich 2 Fragen. Die eine ist, du hattest erwähnt, dass es durchaus vorkommen kann, wahrscheinlich ist das sehr gering, dass Alkohol trinken in der Schwangerschaft auch keine Schädigung hervorruft. Gibt es da irgendwie Zahlen, wie wenig das passiert, dass es wirklich keine Schädigung hervorruft?
Nee, tatsächlich ist das ganz schwierig. Wir können ja an werdenden Müttern ethisch vertretbar jetzt keine Studien durchführen. Man weiß es aus Tierversuchen, aus Rattenstudien beispielsweise, die in Kanada durchgeführt wurden. Ich kenne diese eine Studie, da hat man einer Rattenmutter mit 8 Embryonen Alkohol gegeben während ihrer Trächtigkeit und davon sind von diesen 8 Rattenbabys quasi 4 gesund zur Welt gekommen. 2 haben das Äquivalent zum Vollbild und 2 haben sonstige fetale Alkoholschäden davongetragen. Es ist eine Kombination aus Faktoren und früher habe ich gesagt, das ist ein Risiko, aber mittlerweile sage ich, das ist russisch Roulette. Also das kann total gut gehen und wir haben keine Ahnung bisher, unter welchen Bedingungen es gut geht und welche Kombination von Faktoren dazu führt, dass es nicht gut geht. Man kann Faktoren benennen, also es ist natürlich sowohl das Trinkverhalten vor der Schwangerschaft als auch während der Schwangerschaft, Trinkmenge, Trinkhäufigkeit, Trinkzeitpunkt, wann wird in der Schwangerschaft möglicherweise auch was geschädigt, weil sich gerade ein gewisses Organ entwickelt. Schlaf und Stress der Mutter haben einen Einfluss, das hormonelle System und Alkohol arbeiten da ja auch entweder sozusagen mit oder gegeneinander, wenn man es ausdrücken will. Sogar die Lage in der Gebärmutter zum Zeitpunkt des Alkoholkonsums soll einen Einfluss haben und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, wir sind alle unterschiedlich resilient, auch in Bezug auf Alkohol. Das heißt, manche von uns verstoffwechseln das besser, schneller, andere von uns können das nicht so gut. Ja, und dementsprechend gibt es auch aus Zwillingsstudien die Erfahrung, ich habe selber zwei Fälle, wo ich Familien berate mit Zwillingen. Der eine Zwilling jeweils hat ein sogenanntes Vollbild und der andere hat nichts abbekommen. Also auch das ist möglich, ja. Deswegen ganz klar die Haltung, jeder Tropfen
aber
ist ein Risiko.
Kann es,
wir wissen es einfach
nicht. Sein, dass es tatsächlich immer eine Schädigung gibt und manche Schädigungen einfach gar nicht so auffallen oder bekannt werden, weil du hattest vorhin auch gemeint, sowas wie ADHS kann auch davon kommen. Ich habe auch mal was gelesen, dass Autismus unter anderem hervorgerufen werden könnte, das weiß man aber nicht sicher, durch Alkohol in der Schwangerschaft. Also kann es sein, dass es immer eine Schädigung gibt, aber manche halt eine Lese-Rechtschreibschwäche, da denkt jetzt nicht jeder gleich dran, dass die Mutter Alkohol getrunken haben könnte in der Schwangerschaft. Also könnte das auch sein?
Mhm. Also kann ich so nicht beantworten, ob das wirklich möglich ist, weil es dazu einfach zu wenig Forschung auch gibt. Aber es gibt auch leichtere Ausprägungen von FASD. Und ein Großteil der Problematik von FASD besteht darin, dass es nicht richtig diagnostiziert wurde. Also tatsächlich ist es so, dass auch erste Studien darauf verweisen, dass es eine ganze Anzahl von ADHS-Diagnosen gibt, die vermutlich eher ein FASD mit dem Symptom ADHS oder mit der Komorbidität ADHS, wie man das auch mal betrachten will, gibt. Also das ist ein bisschen ähnlich wie bei Traumafolgestörungen. Traumafolgestörung ADHS ist auch sehr häufig, wird aber eine Traumafolgestörung, wo ADHS quasi passiert, ist was anderes als ein ADHS. Und da müsste man eigentlich, ich bin mal für eine saubere Diagnostik. Also ich sage mal, es geht nicht darum, kein ADHS dabei rauszubekommen, sondern wenn es FASD ist, auch bitte die Ursache dann wirklich konkret zu benennen. Einfach weil wir wissen wollen, was wir haben, warum wir in gewissen Bereichen eingeschränkt sind oder erkrankt sind. Das wollen wir bei anderen Diagnosen auch wissen. Nur bei FASD wird das immer in Frage gestellt, weil natürlich da auch ein Rattenschwanz dran hängt. Aber das Zweite ist, wir brauchen das einfach auch für so ein gewisses Empowerment. Wie können wir mit unseren eigenen Eigenschaften oder auch Schwierigkeiten uns auseinandersetzen und umgehen lernen, wenn wir nicht wissen, was es ist. Deswegen plädiere ich immer für eine saubere Diagnostik, egal was am Ende dabei rauskommt. Mhm. Aber gerade ADHS ist so der Klassiker, der wahrscheinlich oft eine Fehldiagnose ist. Ja. Oder nicht das Ende der Diagnostik sein sollte.
Warum ist FASD nach wie vor noch so wenig bekannt, obwohl es als häufigste nicht genetische Behinderung gilt?
Ja, genau. Es ist die häufigste angeborene, nicht genetisch bedingte Behinderung in Deutschland, aber wahrscheinlich auch in vielen anderen, mindestens westlichen Ländern. Ich glaube, das ist wirklich schwierig, da eine Antwort drauf zu geben. Wie man immer so schön sagt, das ist multifaktoriell. Da spielen so viele Dinge eine Rolle. A, an der Stelle, wo du die Kontrolle verlierst, ist Alkohol nicht mehr sexy, ganz platt gesagt. Und wenn du als Mutter getrunken hast, bist du sowieso die Böse, die sich mehr für ihr eigenes, für ihre Partylaune, für ihre Entspannung oder was auch immer interessiert hat, als für das Schicksal des Kindes. Das ist auch unglaublich stigmatisierend, was da passiert und wahnsinnig schwierig für die leiblichen Mütter in meiner Beratung, schon der Schritt in meine Beratung beispielsweise rein. Schuld und Scham spielen eine große Rolle. Warum nicht drüber gesprochen wird und warum aber auch so wenig Diagnostik vorhanden ist, liegt tatsächlich natürlich, können wir nicht anders sagen, auch bei den MedizinerInnen. Also da muss mehr hingeguckt werden, da muss konkreter nachgefragt werden und ich sage ganz persönlich, macht es mich wahnsinnig, wenn ich höre, Compliance, wir müssen die Familien ja am Boot halten und wenn wir die Mutter fragen, ob sie getrunken hat, dann kommt sie nicht mehr wieder. Mein Ansatz ist A, schwierige Gespräche, dazu sollten Medizinerinnen ausgebildet sein, diese zu führen und B, lassen wir doch bitte auch den Frauen, und im Übrigen spielen Männer mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen eine Rolle, aber lassen wir den Frauen doch auch mal die Chance, so eine Nachricht erstmal zu verarbeiten. Wenn wir beim Rückwärts ausparken, das ist so mein Klassiker, auch wenn man mir sagt, Äpfel und Birnen vergleichen, aber wenn ich beim Rückwärts ausparken mein Kind anfahre und das sitzt ein Leben lang im Rollstuhl, sagt jeder, oh Gott, hol dir therapeutische Hilfe, das musst du verarbeiten, das war ein Unfall. Wenn Frauen in der Schwangerschaft Alkohol konsumieren und bei den meisten Frauen müssen wir einfach sagen, passiert es, weil sie gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Also die ersten Wochen sind bereits ein Risiko. Natürlich haben wir Frauen mit Suchterkrankungen. Auch die können nicht einfach sagen, schwupps, jetzt trinke ich mal nicht weiter, weil ich bin schwanger. Und also es gibt so viele Gründe, warum Frauen trinken. Und dass man da ihnen dann erstmal die Chance ermöglicht, diese Nachricht sacken zu lassen, eine Tür öffnet, zu sagen, ich verstehe das, das ist wahnsinnig hart, was ich jetzt gesagt habe. Können Sie bitte drüber nachdenken? Wir wollen ja für das Kind das Beste. Dass man wegkommt von diesem Schuld-Scham-Thema hin zu Verantwortungsübernahme, da wäre ein erster Schritt. Und dann ist auch noch ganz wichtig, wir haben viel zu wenig Studien in dem Bereich. Vieles, was wir an Studienergebnissen haben, kommt aus Kanada, USA beispielsweise. In Deutschland gibt es Studien, aber immer noch vergleichsweise viel zu wenig. Ich kann keine Aussagen für mein Bundesland treffen, auch wenn ich immer mal wieder aus Ministerium angerufen werde und gefragt wird, Frau Kirsten, wie sieht es denn jetzt aus mit Zahlen? Meine Antwort ist eigentlich immer die gleiche, wenn Sie nicht von ganz oben sagen, machen Sie dazu mehr Studien, dann wird da nichts passieren. Und dann müssen wir natürlich auch noch sagen, dass durch dieses Schuld- und Scham-Thema wir wahrscheinlich auch nie genau sagen können, die Dunkelziffer wird immer sehr hoch bleiben, weil ich mich als Frau wirklich sehr verletzlich mache, sehr angreifbar, wenn ich sage, ich habe getrunken. Kann ich auch jede Frau verstehen, die das nicht sagen möchte. Und frag mich bitte nicht, ob ich vor 17 Jahren, als ich mit meiner Großen schwanger war, getrunken habe, in den ersten 6 Wochen, bevor ich es wusste. Denn bei vielen Frauen ist es einfach so, sie können sich gar nicht erinnern. Mhm. FSD ploppt häufig in der Grundschule, wenn überhaupt als Thema auf. Und dann ist die Schwangerschaft schon 6, 7, 8, 9, 10 Jahre her und wir wissen es vielleicht wirklich einfach nicht mehr genau. Also da sind wirklich viele Gründe dabei.
Das ist echt ein sehr spannendes und weites Feld.
Ja.
Welche Missverständnisse oder Vorteile begegnen dir denn besonders häufig in Bezug auf FASD?
Also das Häufigste, das hört man, da kann man fast hingucken, wo man hingucken möchte. Also sei es nun in den Bereich Medizin oder in die Pädagogik. Der Ratschlag an die Familien, seien Sie mal ein bisschen konsequenter, dann wird das schon. Oder ein bisschen mehr Strenge würde hier helfen. Wobei ich als FASD-Fachkraft dann sage, ja Leute, könnt ihr gerne machen, aber ihr macht es damit nur schlimmer. Ihr frustriert den Menschen mit FASD, ihr frustriert sein Umfeld, sein Bezugssystem. Denn Fakt ist beispielsweise, dass nicht alle, Spektrumstörung, aber viele Menschen mit FASD gar nicht Ursache-Konsequenz-Beziehungen herstellen können und viele Dinge nicht auf sich beziehen. Das heißt, wenn ich mit Konsequenzen erziehe, bringt das überhaupt nichts. Ich mache es eigentlich nur noch schlimmer, weil ich immer wieder Unverständnis bei der Person hervorrufe, die Ursache und die Konsequenz nicht miteinander in Verbindung bringen kann. Mhm. Also daran zu lernen ist beispielsweise schwierig. Auch Strenge ist wahnsinnig schwierig, denn wir müssen uns vorstellen, dass die Menschen eine nicht sichtbare Behinderung haben. Das heißt, man unterstellt ihnen, und das ist tatsächlich, glaube ich, aus der Seele aller Menschen, die mit FASD zu tun haben, sprechen zu dürfen, das größte Problem. Dass man dem Menschen unterstellt, er verweigere sich bewusst. Er stelle sich bewusst dumm an, er provoziere bewusst, er sei jetzt bewusst aggressiv, also dass da ein immer bewusster Anteil dahinter steckt. Ich zitiere da gerne den Untertitel von einem Buch, das handelt eigentlich von Trauma in der Schule, aber der Untertitel ist so charmant. Das heißt, der heißt, wenn Kinder nicht können, können. Und Menschen mit FASD wollen. Die wollen gefallen, die wollen mitmachen, die wollen Leistung erbringen, aber ihre hirnorganische Schädigung verhindert das. Sie können im wahrsten Sinne des Wortes nicht können. Nur das gesteht ihnen kaum einer zu, zumal wenn man nicht weiß, dass es sich um FASD handelt und dann nochmal, was ist FASD überhaupt? Also das ist, glaube ich, das größte Problem. Dieses von frühester Kindheit an immer mit einem defizitorientierten Blick konfrontiert zu werden auf das eigene Ich.
Wie erleben dann betroffene Kinder und ihre Familien den Alltag? Was sind da so typische Herausforderungen?
Also einmal liegen natürlich in dem Störungsbild an sich. Viele Kinder haben eine gestörte Emotionsregulation, aber auch nicht alle. Wir haben ein gestörtes Schlafverhalten bei sehr, sehr vielen Menschen mit FASD. Und wenn ich sage Kinder, wir können immer Jugendliche und Erwachsene mitdenken, es ist nicht heilbar. Also bisher können wir Gehirne noch nicht heilen. Wir haben eine große Suchtanfälligkeit. Das sieht man bei vielen Kindern bereits im Kindesalter. Das Gehirn verbraucht für wenig Aufgaben oder vergleichsweise leichte Aufgaben schon sehr viel Energie. Erklärt, warum viele sich sehr auf Zucker stürzen. Ich bin immer wieder irritiert, wie viel Energy Drinks auf einmal meine Jugendlichen in der Beratung trinken können. Also ich kann da noch nicht mal dran riechen, aber da ist Zucker drin, da ist Koffein drin und das ist natürlich ein wunderbarer Einstieg in eine Sucht, mal ganz platt gesagt, weil das Gehirn sehr viel mehr Energie verbraucht für einfache Tätigkeiten. Dann haben wir mit dieser gestörten Emotionsregulation auch häufig aggressive Tendenzen, insbesondere in Überforderung. Und manchmal sage ich so, man muss das vergleichen mit einem Gehirn, was immer mit einem Bein im Burnout steckt. Die Überforderung kann schon sein, setz dich an den Tisch, ich habe dir dein Lieblingsessen gekocht, du darfst jetzt essen. Schon alleine diese Aufforderung, sich zu setzen und sich auf etwas anderes zu konzentrieren, ist eine Überforderung und eine Überlastung, so gut es oft gemeint ist. Und da von außen Verständnis zu erwarten, das bekommen wir meist nicht. Das wird häufig sehr persönlich genommen. Wir haben Schwierigkeiten mit dem Lernen, mit abstrakten Denken, mit Konzentration und Aufmerksamkeit. Die Menschen sind häufig sehr reizoffen. Wir haben tatsächlich auch Beeinträchtigungen im Bereich IQ, wobei der IQ eine ganz schwierige Größe im Kontext FASD ist. Also wir haben auch hochbegabte Menschen mit FASD. Da scheitert es eben an den sogenannten Exekutivfunktionen, die nicht gut ausgeprägt sind. Sowas wie Handlungsplanung, Inhibition, Motivation zum Beispiel. Aber wir haben tatsächlich auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Und all das macht im Alltag sehr viel Unverständnis. Und ich glaube, das ist wirklich das größte Problem, das Unverständnis. Und ich lebe jetzt seit 11 Jahren mit meiner Pflegetochter, aber auch ich tappe immer wieder in meine Fallen, wie mein neurotypisches Gehirn so tickt und wie ich mit meinen leiblichen Kindern umgehen kann. Das funktioniert bei meiner Pflegetochter eben nicht. Und ertappe mich selbst dabei, wie ich immer wieder sozusagen in Anführungsstrichen Fehler mache. Wobei ich es doch besser wissen müsste als Fachkraft. Aber meine Ausrede ist, ich bin ja auch noch Mensch und Mutter. Aber es ist wirklich schwierig. Man braucht eine sehr FASD-gerechte, traumasensible Pädagogik. Wir können auch sagen, dass viele Menschen mit FASD eigentlich auch immer aus dieser, ja, mit der Traumabrille, wie wir sagen, nochmal angeschaut werden müssten, weil ja nicht selten FASD mit traumatischen Erfahrungen im Leben einhergeht, alleine weil man immer wieder aneckt, zum Beispiel.
Also wir wissen jetzt quasi, Alkohol in der Schwangerschaft ist schädlich. Wir wissen ungefähr, was es anrichtet später dann. Aber was passiert jetzt im Körper des ungeborenen Kindes, wenn die Mutter Alkohol trinkt?
Das ist ganz spannend. Also soweit ich jetzt das biologische chemisch verstanden habe, erkläre ich das auch gerne. Wir wissen, dass Alkohol als Zellgift, teratogen, einmal die Plazentaschranke durchdringt, da wird nichts rausgefüllt. Und was wir vielleicht noch erfahren, ist, dass ja Alkohol ins Ungeborene oder in den Blutkreislauf des Ungeborenen übergeht. Aber was uns kaum einer sagt, ist, dass es, wir machen immer so die klassischen Situationen, auch wenn ich in Schulpräventionsprojekten unterwegs bin, dass der Alkohol im Ungeborenen bis zu 10-mal länger bleibt. Das Ungeborene hat noch keine Enzyme. Leber und Niere sind noch nicht ausgereift, aber die Enzyme, die notwendig sind, um den Alkohol abzubauen, die hat es noch nicht selber. Das heißt, es ist darauf angewiesen, dass die Mutter nüchternes Blut nachliefert und so langsam der Pegel beim Ungeborenen verdünnt wird. So mal ganz laienhaft ausgedrückt. Das führt aber dazu, dass wenn wir so eine klassische Situation haben, wie wir sie alle mal gehört oder auch selbst erlebt haben, ach komm, stell dich nicht so an, das Gläschen Sekt zum Anstoßen, das schadet nicht. Meine klassische Frau in meiner Präsentation, die trinkt dann 2 Gläser Prosecco oder Sekt, hat 0,8 Promille, braucht 8 Stunden, um wieder nüchtern zu sein. Wie lange braucht dann das Ungeborene? Oh Schreck, das erste Mal sind alle schockiert und zwar egal, in welcher Altersgruppe ich diese Rechnung aufmache. Und dann leben wir in Mecklenburg-Vorpommern und wenn wir in den Alkoholatlas schauen, wissen wir sind immer vorne mit dabei bei allen Negativzahlen zum Thema Alkohol. Deswegen, ich werde immer angeguckt, als ob das total absurd wäre. Mein zweites Beispiel ist immer, wir haben schön gegessen, richtig fettig groß, wir trinken Kaffee und dann trinken wir 5 Pina Coladas hinterher. Oh, Kirsten, spinnen Sie doch nicht, so viel trinken wir nicht. Ich sage, gucken Sie in den Alkoholatlas, es ist nur ein Beispiel. Süß und sahnig, wir merken den Alkohol nicht. Also einmal diese Situation Gruppendruck und das andere, wir merken es nicht über den Abend, verteilt, süßes, mit Essen und so weiter. Merken wir den Pegel vielleicht nicht und die Frau hat dann 2,3 Promille, ist 23 Stunden alkoholisiert. Wie lange ist das Ungeborene alkoholisiert? Und da versagen bei Jugendlichen genau wie bei Erwachsenen plötzlich die Rechenfähigkeiten, weil der Schock so groß ist, dass das Ungeborene im Mutterleib bis zu 230 Stunden, also über 9 Tage lang alkoholisiert sein kann. Die Mutter ist also schon lange wieder nüchtern und das Ungeborene ist immer noch dem schädlichen Einfluss des Alkohols ausgesetzt. Dann löst Alkohol Zellen auf im Gehirn, verhindert Zellneubildung, Zellwachstum, Zellvernetzung und Alkohol ist ein Fettlöser. Das heißt, wir haben im Gehirn Nervenbahnen, die sind von einer Myelinschicht umgeben und Myelin ist nichts anderes als Fett. Das verhindert normalerweise, dass die Informationsfunken irgendwo im Gehirn hinsprühen. Wenn es aber porös ist, weil der Alkohol es aufgelöst hat, verstehen wir, warum zum Beispiel viele Botschaften, die wir an die Kinder aussetzen, an die jugendlichen Erwachsenen, nicht so ankommen, wie wir uns das gedacht haben. Weil einfach ein Teil der Informationen vom Gehirn gar nicht richtig verarbeitet werden konnte. Und das ist das, was im Ungeborenen passiert. Und da kann natürlich, je nachdem, in welcher Phase der Schwangerschaft der Alkohol sich negativ auswirkt, auch jedes Organ beeinträchtigt sein. Jedes andere Organ, also außerhalb des zentralen Nervensystems, außerhalb des Gehirns. Und ja, das kann man nicht vorhersagen, wann da was passiert. Aber das Gehirn entwickelt sich im Prinzip die ganze Zeit. Das heißt, das ist immer dem Risiko ausgesetzt.
Aber wenn jetzt mal angenommen, die Mutter sehr selten in der Schwangerschaft nüchtern ist. Was heißt, das Kind ist nie nüchtern dann?
Oder? Es gibt nicht wenige Kinder, aus eigener Erfahrung weiß ich das, die alkoholisiert geboren werden.
Ich freue mich immer noch, ob ich nicht... Das ist ja Wahnsinn.
Also das Kind wird nicht alkoholisiert geboren, wenn ich in den ersten 6 Wochen mal eine Party gehabt habe und getrunken habe. Ne? Das ist, manchmal kriege ich so diesen Fehlschluss mit, aber wirklich, wenn häufiger getrunken wird oder auch aufgrund einer Suchterkrankung beispielsweise, die ganze Schwangerschaft über ist das möglich.
Ja, das ist nämlich bei meiner Mutter quasi der Fall gewesen. Ja. Und deswegen bin ich immer noch komplett erstaunt, dass, aber wer weiß, was von meinen Sachen alles FASD vielleicht ist. Das finde ich auch so krass, weil ich bin irgendwann mal darauf gestoßen, ich habe das alles sehr spät erfahren, meiner Mutter und wollte dann, hatte so überlegt, okay, lasse ich mich irgendwie diagnostizieren, was ja sowieso schon super schwierig ist, wenn du dann irgendwie erwachsen bist und nicht das Vollbild mit körperlicher Ausprägung hast und gefühlt auch einfach keine Infos über deine Kindheit. Und dann hatte ich halt auch mal geguckt, wo könntest du es in Deutschland eigentlich machen? Und ich weiß nicht, ob ich 2 oder 3 Stellen gefunden habe, aber es ist ja echt
ein Witz. Es gibt ein paar mehr mittlerweile, aber es ist wenig und die Wartezeiten sind lang. Die Wartelisten werden häufig geschlossen und für Erwachsene ist es fast, möchte ich sagen, unmöglich, aber ich habe eine Klientin, die hat jetzt nach 3,5 Jahren die Diagnostik gemacht. Also jetzt 3,5 Jahre lang stand sie auf Warteliste und jetzt nach 4 Jahren kam dann endlich das Gutachten. Also das sind Zeiten und was da auch für ein Leid dran hängt, weil wir haben häufig, ab Pubertät sehen wir das überproportional oft, psychische Auffälligkeiten, die sich sekundär entwickeln. Natürlich total verständlich, wenn man gemobbt wird, wenn man nicht verstanden wird, wenn man permanent sozusagen fertig gemacht wird, weil man die Leistung nicht erbringen kann.
Das ist heftig. Warum gibt es dann immer noch ÄrztInnen, die sagen, ein Glas ab und zu in der Schwangerschaft wäre nicht so schlimm? Was würdest du sagen?
Ich habe keine Antwort. Ich kann das auch langsam nicht mehr auf Nichtwissen schieben. Wir wissen seit ein paar hundert Jahren, dass es FASD gibt, egal wie es hieß. Wir wissen, dass Alkohol wissen wir schon lange, dass Alkohol sich schädlich auf Ungeborene auswirken kann. Verharmlosung, ich weiß es nicht. Ich komme aus dem akademischen Bereich. Ich habe früher 17 Jahre an der Uni gearbeitet. Auch da kann ich sagen, ist ja fast schon die klassische Klientel für Kinder mit FASD. Die kommen nämlich tatsächlich aus Familien mit höherer Bildung und gutem bis sehr gutem Einkommen. Frauen aus diesen sogenannten Gesellschaftsschichten trinken doppelt so häufig wie die Frauen aus den einkommensschwachen, bildungsferneren Schichten. Aber da gehört es ja nicht hin. Also wenn wir uns umschauen, außer jetzt vielleicht meinem von mir schon konkret aufgeklärten Freundes- und Bekanntenkreis, wissen viele tatsächlich einfach nicht, wie gefährlich das ist. Und da gucken dann auch die gebildeten Menschen nicht gern hin.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es ist halt so schwierig, weil du es ist ja genauso wie mit Alkohol. Ich kann auch niemandem sagen, du trinkst zu viel oder hast vielleicht ein Problem oder so. Genauso wenig kann ich jemand, der schwanger ist, gerade sagen, wäre vielleicht nicht so geil, wenn du das jetzt wirklich trinkst. Die Leute hören nicht drauf, die wollen es nicht hören. Oder du bist halt dann der Buhmann oder die Buhfrau.
Das ist wahnsinnig schwierig und es frustriert mich, es macht mich sauer. Mein Spruch ist in den Fortbildungen, wenn ich mich dann so in Rage geredet habe, auch immer, es kann doch nicht wahr sein. Wir verzichten auf Rohmilchkäse, wir essen keine Salami mehr, wir machen das Katzenklo nicht mehr sauber wegen des Risikos von Toxoplasmose, aber wir trinken weiter. Bis zum gewissen Grad, rein kognitiv kann ich das nachvollziehen, emotional nicht mehr, wenn man täglich mit diesen Schicksalen zu tun hat und ich berate, kommen die Hebammen mit den werdenden Müttern, da ist das Kind noch nicht geboren, die lassen sich beraten, weil sie konsumiert haben. Meine älteste Klientin war 80. Ich habe alles von Prostitution über Haft, Obdachlosigkeit, das sind alles so die Folgeerscheinungen, die FASD mit sich bringen kann, weil man eben diese Alltagskompetenzen nicht gut ausprägen oder die sind nicht gut ausgeprägt. Und wenn man das täglich sieht und auch manchmal einfach nur da sitzt in den Beratungen und handhalten kann, mitweinen möchte, auch weil das System nicht unbedingt immer fair ist, wie wir wissen, kann ich emotional dafür kein Verständnis mehr entwickeln.
Ich kann ehrlich gesagt auch kognitiv kein Verständnis dafür entwickeln.
Erklärungsansätze habe ich, aber...
was würdest du sagen, was muss sich denn ändern in der öffentlichen Aufklärung vor allem natürlich? Was müsste da passieren?
Ganz viel. Wir haben es geschafft, die Zahl der nikotingeschädigten Babys zu senken. Das muss uns auch bei Alkohol gelingen. Wir müssen vor allen Dingen auch auf die Rolle der Väter schauen. In der neuesten Wissenschaft gibt es ganz klare Anzeichen, dass über geschädigtes Genmaterial beispielsweise auch Kinder auf ähnliche Art beeinflusst sein können. Diese vermeintlich FASD-typischen Gesichtsmerkmale können durch väterlichen Alkoholkonsum vor oder auch während der Zeugung entstehen, durch geschädigtes Genmaterial. Und da muss die Mutter nicht getrunken haben. Und auch da haben wir schon einzelne Fälle in der Beratung, wo wir sicher sind, wo die ganze Familie sagt, inklusive der werden oder der dann schon gewordene Vater, nee, meine Frau hat nie getrunken. Ja, aber ich habe eine Suchterkrankung. Und wo die Auswirkungen zumindest im Gesicht sichtbar sind. Aber wir wissen noch nicht, ob zum Beispiel auch diese Verhaltensauffälligkeiten wirklich durch den väterlichen Alkoholkonsum kommen. Und wenn wir dann diese Tür aufmachen, Genetik, Epigenetik, was ist denn, wenn in meiner Verwandtschaft vor mir Generationen viel konsumiert haben? Ja, also da ist, glaube ich, noch viel Forschung nötig. Und wir müssen trotzdem diese Perspektive, glaube ich, einnehmen, um klarzumachen, es geht hier nicht um eine egoistische Mutter, sondern es geht um ein gesamtgesellschaftliches Problem aus der Mitte der Gesellschaft. Es betrifft uns wirklich alle, wenn wir nicht per se abstinent leben. Kann es uns alle treffen und das muss viel mehr in den Fokus rücken. Es muss auch viel mehr Verständnis für die Menschen mit FASD entwickelt werden. Dadurch bin ich, aus diesem Ansatz raus, bin ich auch viel in Schulen. Nicht natürlich nur, um Prävention zu betreiben. Bitte trinkt nicht, wenn ihr schwanger seid oder unterstützt eure Partnerin oder wie auch immer, sondern auch, Leute, vielleicht hat der neben euch wirklich alles getan, was er konnte. Er kann es nur nicht besser können. Aber auch da merke ich schnell Stigmatisierung, die Plattensprüche unter Jugendlichen, wenn ich solche Aufklärung mache, die sind natürlich naheliegend, wenn man weiß, da hat jemand ADHS. Und es ist ein wirklich schwieriges Thema. Wir müssen sehr stigmasensibel da unterwegs sein. Wir brauchen Aufklärung. Und welcher Weg der beste ist, ist, glaube ich, sehr individuell. Auf alle Fälle muss es viel, viel stärker in den Fokus.
Ja, absolut. Was würdest du den Frauen sagen, die sich schämen, weil sie jetzt vor dem positiven Test noch Alkohol getrunken haben, ohne zu wissen, dass sie schwanger sind? Kannst du da irgendwie...
ich werde häufig in Fortbildung gefragt, oh, Frau Kirsten, ich wusste doch erst im vierten Monat, dass ich schwanger bin und mein Kind war eine Frühgeburt, hat ADHS oder was auch immer. Bin ich jetzt schuld? Meine erste Antwort ist bitte, wir möchten hier nicht über Schuld reden. Wenn, dann reden wir über Verantwortungsübernahme. Wenn das passiert ist, können wir es eh nicht mehr ändern. Dann lassen Sie uns jetzt gucken, was können wir von hier ab tun. Wir können regelmäßig das Kind auch ärztlich unter dieser Perspektive mal anschauen lassen. Aber wenn das Kind bereits geboren ist, ist meine Frage immer, haben Sie Probleme? Gibt es Herausforderungen, vor denen Sie stehen, wo Sie mit den Interventionen, sei es Medikament oder Therapien, wo Sie das Gefühl haben, Sie kommen nicht weiter? Dann ist die Antwort sehr häufig, nee, ist eigentlich okay, wir haben es im Griff. Ich sage, dann fragen wir nicht weiter. Weil was nützt es uns, dieses dieses Fass aufzumachen und eine Familie will zu machen und dann eine Mutter noch am Ende wirklich zum Opfer zu machen, weil sie fertig gemacht wird von anderen. Ich sage mal, schwierig ist es dann, wenn die Interventionen nicht wirken. Dann müssten wir wirklich schauen, dass wir die Ärzte mit ins Boot holen und nochmal drüber sprechen. Ich habe wahrscheinlich konsumiert, können wir das unter der Perspektive nochmal diagnostizieren. Und dann ist alles getan, was wir tun können, Verantwortungsübernahme. Dann brauchen wir Psychoedukation. Wir müssen die Menschen darüber aufklären, was das im konkreten Fall bedeutet, wie sich das FASD ausprägt. Und dann brauchen wir eine ganz große, eine Wissensvermittlung im Bereich FASD-gerechte Pädagogik und FASD-gerechtes Erziehen. Da gibt es Möglichkeiten, die sind herausfordernd. Deswegen ist auch der Aspekt der Psychohygiene und der Vernetzung so wichtig. Wir brauchen ein Entlastungsnetzwerk. Aber man kann das schaffen. Es gibt sicherlich Fälle, die sind sehr herausfordernd. Ich möchte da nicht drüber wegtäuschen. Das Recht auf Verwahrlosung im Erwachsenenbereich ist auch ein Schlagwort, was mich dauernd begleitet. Aber wenn wir frühestmöglich eine Diagnose bekommen und frühestmöglich schon FASD-gerecht diesen Menschen betrachten können, liebhaben können, dann können wir ganz viel vorbeugen. Wir können die Hirnschädigung nicht beseitigen, aber diese Folgeschäden können wir minimieren.
Jetzt muss ich mal ganz dumm nachfragen, was ist denn ein Recht auf Verwahrlosung?
Das Recht auf Verwahrlosung haben wir bei vielen Erwachsenen, die bei FASD, weil sie zum Beispiel die Situation ganz anders wahrnehmen als die Umwelt. Meine Wohnung ist sauber, ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast, während die Umwelt sagt, du bist schon total verloddert. Nein, ich kann alleine mit Geld umgehen, ich brauche das nicht, dass du mir das zuteilst und ich bin erwachsen und selbstständig. Während wir wissen, geben wir das Geld, ist das innerhalb von 2 Tagen weg. Wir haben erschreckend viele Menschen, die in der Sucht versacken, müssen wir fast sagen, weil sie das einfach auch anders wahrnehmen. Diese Selbst- und Fremdwahrnehmungsschere, die da aufgeht, gerade im Jugend-Erwachsenenalter, die ist bei FASD sehr groß. Wir haben häufig nicht die Bereitschaft entwickeln können, bei den Kindern und Jugendlichen dann im Erwachsenenalter ein Netzwerk akzeptieren zu müssen. FASD als Behinderung zu akzeptieren. Ja, ich bin erwachsen, ich möchte selbstständig sein. Und wir haben Menschen, die sitzen immer wieder in Haft. In Obdachlosigkeit gibt es wahrscheinlich eine sehr große Anzahl von Menschen mit FASD. Ja. Aber es betrifft auch wirklich die körperliche Verwahrlosung. Nicht duschen, nicht sich die Zähne putzen, weil man gar nicht merkt, wie das auf andere wirkt, weil man selber für sich kein Gefühl hat, weil man eine Wahrnehmungsverarbeitungsstörung hat. Also wirklich die ganze Bandbreite.
Ach krass, okay. Kommen wir nochmal zu deinem zweiten Thema Resilienz. Ist ja jetzt seit ein paar Jahren in aller Munde. Kannst du uns nochmal so deine Sicht auf Resilienz erzählen? Also was deiner Meinung nach Resilienz ist?
Ich tue mich langsam sehr schwer mit dem Begriff, weil der sehr instrumentalisiert wird im Sinne von, hier, du kriegst ein Resilienztraining und danach erwarte ich dir mehr Effizienz und dann musst du funktionieren und dann darfst du nicht psychisch krank werden. Ich lehne tatsächlich auch Vereinzeltrainings ab, weil ich merke, die Chefetage hat diesen Anspruch. Also ich habe euch jetzt geschult, jetzt dürft ihr weniger krank werden. Okay. Für mich ist es einfach wirklich keine feste Größe, sondern etwas, was kommt und gehen kann, auch je nachdem, wie viele Krisen man im Leben hintereinander und welche Intensität man die erleben muss. Aber es ist im Prinzip genau das, was man immer so unter innerer Widerstandskraft versteht. Es ist ein auch Akzeptieren, ein Umarmen der schwierigen Momente des Lebens und dass man auch aus den schwierigen Phasen gestärkt hervorgehen kann und auch schneller wieder in einen Normalzustand, seelischen Normalzustand zurückgehen kann, sagt so die Wissenschaft. Das ist es aber eigentlich. Und was da genau die Resilienzfaktoren sind, so was man braucht an Akzeptanz, an realistischem Optimismus, an auch Zukunftsorientierung, ohne sich in der Zukunft zu verlieren. Das ist sehr individuell bei uns ausgeprägt. Und ich glaube dennoch, auch wenn ich mich mit diesem Begriff, weil er so instrumentalisiert wird, schwer tue, ist das ein ganz essentieller Begriff in unserer Zeit, wo so viel Veränderung, so viel Chaos, was wir ja auch kriegen es ja alles mit. Wir können dem ja gar nicht ausweichen durch die Digitalisierung, durch diese wahnsinnige Schnelle der Veränderung in unserer Umwelt, durch die vielen Katastrophen, die es schon immer gab, aber über die wir jetzt dauernd informiert werden. Wir brauchen einfach etwas und es erklärt wahrscheinlich auch diese Popularität des Begriffs. Ja, wir brauchen irgendwo einen Halt und dann nehmen wir jetzt erstmal Resilienz.
Wie kann Resilienz denn Familien mit FASD-Kindern oder auch FASD-Erwachsenen, wie kann Resilienz da helfen?
Also wir als Bezugspersonen von Menschen mit FASD brauchen Resilienz und müssen wirklich für uns selbst sehr reguliert und sehr in uns ruhend sein, um gut mit diesem Störungsbild auch umgehen zu können. Und B, wir sagen so ein bisschen, obwohl das wissenschaftlich noch nicht bewiesen ist, dass Menschen mit FASD schlechter Resilienz ausbilden. Verständlicherweise haben Menschen mit FASD ja viel mehr Krisen im Leben, also schon von frühester Kindheit an. Insofern macht es schon Sinn, dass die Resilienz vielleicht nicht so stark ausgeprägt ist, weil man einfach häufiger durch Krisen gehen muss. Und je häufiger man Krisen hat, desto weniger Chance hat man zwischendrin, sich auch mal wieder zu fangen und sich der eigenen Stärke bewusst zu werden. Insofern ist so einer der Grundsätze von FASD-gerechten Leben Stärken stärken. Und ich glaube, das ist auch der Ansatz, den wir bei Menschen mit FASD, bei allen Menschen fahren sollten. Aber gerade bei Menschen mit FASD verstärkt einnehmen sollten, diesen Blickwinkel. Ressourcenorientiert arbeiten, nicht immer an den Schwächen rumziehen. Jeder von uns hat Schwächen und nur weil sie vielleicht aus heutiger gesellschaftlicher Perspektive größer sind als erlaubt, ja, finde ich, sollten wir gar nicht so sehr drauf gucken, sondern eher auf, ja, auf das, was wir gesellschaftlich stärken nennen, auf die Talente, die Ressourcen, die der Mensch hat. Und dann wird das auch der Resilienz helfen.
Ja, das finde ich auch. Das ist ein guter Punkt. Gerade mit der ganzen Selbstoptimierung und immer nur auf dem Negativen. Ja. Da muss man sich aber auch wirklich rauskämpfen. Also ich bin da auch seit Jahren schon dabei, irgendwie mich diesem Sog zu entziehen, diesem Selbstoptimierungssog und dann eher so die eigenen Stärken stärken und auch akzeptieren, wie man ist. So, ne? Das ist gar nicht so einfach in der heutigen Welt.
Ist nicht, und vor allen Dingen nicht, wenn dir von außen immer gespiegelt wird, du bist nicht okay.
Ja, genau. Ja.
Das, was bei FASD. Und auch die Familien hören das. Du bist nicht erziehungskompetent, wenn dich ein dreijähriges Kind überfordert.
Ja, weil man es ja auch lernt. Ja, jedes Elternteil lernt sofort mit der Geburt, wie man gut erzieht, ne? Von daher.
Das wird uns doch mit der Muttermilch quasi.
Ja, genau.
Nein, es ist wahnsinnig herausfordernd, aber gerade so unabhängig von Resilienz. Ich finde das Leben mit meiner Tochter auch wundersam faszinierend immer wieder. Die, so klischeehaft das klingt, sie bereichert mein Leben total mit ihrer Art und sie fordert mich auch sehr heraus. Und an manchen Tagen denke ich mir, ja, hätte auch leichter sein können. Aber ich werde häufig gefragt, warum ich das mache, warum ich Pflegemutter für dieses Kind bin. Und meine Antwort darauf ist relativ einfach. Ich sage, wir können nicht als Gesellschaft Inklusion fordern, aber keiner von uns möchte das zu Hause in der Familie haben. Sie ist ein Familienmitglied wie meine anderen beiden auch. Ja. Wir leben das, wir bemühen uns, wir versuchen jeden Tag irgendwie zu schaffen. Und es kann durchaus sein, dass es irgendwann mal zu einem Punkt kommt, wo ich sage, bei uns zu Hause ist nicht mehr der richtige Zeitpunkt für das Kind. Das habe ich mit tatsächlich einigen meiner Familien. Das ist ein sehr schwerer Prozess. Ich sehe den bei uns aktuell nicht. Ich hoffe auch, dass wir da natürlich nicht hinkommen. Aber man kann da einfach nichts beschönigen. Es ist sehr herausfordernd, insbesondere wenn dann die Pubertät dazukommt. Aber ja, wir leben Inklusion.
Aber es ist ja auch irgendwie absurd. Also ich habe auch im näheren Kreis so Pflegeerfahrung. Und irgendwo frage ich mich dann immer so, sein eigenes leibliches Kind, würde man jetzt, also da ist die Schwelle viel höher, so ein leibliches Kind abzugeben, wenn es irgendwie zu schwierig wird. Und ja, ein Pflegekind ist doch dann, wenn man es so annimmt wie bei dir, ja auch einfach ein Kind, das man hat. So, ne?
Sie ist mit der Geburt bei uns eingezogen.
Ach, ja, wow.
Und ja, also sie war eine Woche in der Klinik aufgrund der Gefahr von Organversagen, da sie eben alkoholisiert zur Welt kam. Aber seitdem ist sie bei uns. Sie ist für mich, ja, es gibt Unterschiede und trotzdem ist sie wie mein eigenes Kind. Wir haben, ja, ich habe zu allen dreien meiner Mädels eine andere Beziehung, wenn man so möchte, eine andere Form von Gemeinsamkeit, Unterschiede, Nähe, Distanz, wie das auch immer so schwankt im Leben. Und die Tatsache, dass man ein Kind abgibt, ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes großes Thema. Aber für viele Pflegefamilien ist es wirklich nicht ansatzweise so leicht, wie man sich das von außen vorstellt. Nein, ist ja ein Pflegekind, kannst du wieder abgeben. Ja. Es sind familiäre Dramen, die sich da abspielen.
Wenn du meinen Zuhörenden eine Botschaft mitgeben möchtest, egal jetzt ob Eltern, Betroffene oder Menschen in schwierigen Lebenssituationen mit FASD, welche wäre das?
Lasst euch keine Angst machen. Lasst euch nicht fertig machen von dieser Welt. Sucht euch Verbündete, sucht euch ein gutes Netzwerk. Das ist nicht leicht, das ist mir völlig klar. Aber es gibt mittlerweile so viele tolle Vereine, so viele engagierte Personen. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Seid einfach Teil dieses Netzwerks. Dann fühlt man sich stärker. Man fühlt sich wirklich ja, jeden Tag herausgefordert, aber auch mehr in der Lage, dann mit diesen Herausforderungen umzugehen. FASD kann bereichern.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Conny, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich verlinke natürlich alles über dich Wissens- und Nachschauenswerte unten in der Infobox. Schaut also gerne mal vorbei. Und
ich danke dir.
Ansonsten bleibt klar im Kopf und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Das war Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Und jetzt bleibt klar im Kopf.
First, there was Tuesday. Then, there was Taco Tuesday. Now at Wendy's, there's Takis Tuesday. Get a new Takis Fuego meal, a.k.a. Takis Fuego Chicken Sandwich, Fuego Fries inspired by Takis, a bag of Takis Fuego Chips, a small drink, and also a small Frosty Classic. Yes, you can get that any day, but on Takis Tuesday, the Frosty is free. Make every Tuesday a Takis Tuesday. Gotta be Wendy's.
Limited time only. Participating U.S. Wendy's includes 1 ounce Takis Fuego Chips while supplies last. Takis and Fuego trademarks are used under license.